Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen detaillierten Untersuchung.
Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Genau. Wir haben heute direkt zu Beginn eine Zahl für dich. Und zwar eine, bei der die menschliche Vorstellungskraft also eigentlich komplett aussteigt.
Oh ja.
3,58 Billionen US-Dollar.
Wahnsinn.
Nicht Milliarden, wir reden hier von Billionen. Das ist die aktuelle Marktkapitalisierung von dem Unternehmen, das wir heute auf dem Tisch haben.
Mhm.
Und die große Frage, die uns durch diese ganze Analyse heute leiten wird, lautet ganz einfach: Wie wird ein einzelnes Konstrukt aus Software, aus Servern und Mitarbeitern so unvorstellbar wertvoll?
Also das ist wirklich eine Dimension, die tatsächlich die gesamte Wirtschaftsleistung von vielen etablierten Industrienationen übersteigt.
Ja.
Wir sprechen hier von Werten, die den globalen Finanzmarkt nicht nur irgendwie beeinflussen, sondern die ihn regelrecht strukturieren.
Richtig. Und um genau diese Struktur zu verstehen, stützen wir uns heute auf einen extrem detaillierten Investmentbericht. Und zwar von der Plattform valueforge.de.
Mhm.
Unsere Mission für diesen Deep Dive ist klar definiert. Wir werfen heute mal einen Blick ganz tief unter die Motorhaube der Microsoft Corporation.
Ein absoluter Gigant.
Absolut. Für diejenigen unter euch, die das Tickersymbol ganz genau verfolgen, die ISIN lautet US 594918 1045.
Genau.
Wir wollen die Mechanik von diesem Geschäftsmodell heute mal wirklich sezieren. Wir wollen die nackten Kennzahlen aus dem Bericht in ihren strategischen Kontext setzen.
Mhm.
Und vor allem wollen wir verstehen, warum genau dieses Papier an der Wall Street als der ultimative, ja, nicht zyklische Fels in der Brandung gilt, ohne uns dabei jetzt im Finanzjargon zu verlieren.
Wobei wir da auch gleich ein ganz wichtiges Versprechen abgeben können.
Ja.
Wir werden hier nicht einfach nur irgendwie langweilig die Produkte aufzählen.
Nein, auf keinen Fall.
Wir wollen das Warum hinter dieser massiven finanziellen Stabilität ergründen. Wir schauen uns die Hebelwirkung an, die Microsoft von einem reinen Softwareanbieter zu einer globalen Infrastruktur gemacht hat.
Ich liebe ja gute Ursprungsgeschichten.
Oh ja.
Aber was bei Microsoft oft so ein bisschen vergessen wird, ist, dass die ja nicht immer unfehlbar waren.
Definitiv nicht.
Klar, die Gründung am 4. April 1975 in Albuquerque.
New Mexico.
Genau, durch Bill Gates und Paul Allen. Und dann der legendäre Börsengang im März 1986. Das ist alles absolute Wirtschaftsgeschichte.
Mhm.
Heute sitzen die in Redmond, Washington und beschäftigen gewaltige 228.000 Mitarbeiter, Stand 2024.
Eine Kleinstadt.
Quasi, ja. Aber wir erinnern uns doch alle noch so an die Nullerjahre und auch die frühen Zehnerjahre.
Oh ja, die dunkle Phase.
Das war das Unternehmen der gescheiterten Windows Phones.
Der Tune Player.
Richtig, der Tune Player und natürlich eines komplett stagnierenden Aktienkurses.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also die Microsoft der Ballmer-Ära wirkte auf viele oft wahnsinnig behäbig.
Ja.
Die haben den Mobile-Trend fast komplett verschlafen und der Bericht von ValueForge unterstreicht das indirekt auch sehr schön, dass die heutige Bewertung fast ausschließlich auf diesem radikalen, kulturellen und auch strategischen Umbau beruht.
Den Satya Nadella dann eingeleitet hat.
Exakt. Ab 2014. Er hat das Unternehmen von dieser alten Windows-First-Mentalität zu einer Cloud-First- und heute eben AI-First-Strategie transformiert.
Okay, lasst uns das mal kurz aufdröseln.
Gern.
Womit genau macht Microsoft heute eigentlich sein Geld? Weil wir wissen ja, dass es nicht mehr nur dieser simple Verkauf von Windows-Lizenzen für den PC zu Hause ist.
Richtig. Der Endkonsument ist eigentlich nur noch ein Bruchteil des großen Ganzen. Der Bericht teilt das Geschäft da sehr übersichtlich in drei gigantische Säulen auf.
Okay.
Die erste ist Productivity and Business Processes.
Also Produktivität.
Genau. Das umfasst Office, Teams und Dynamics 365. Das Spannende hier ist dieser massive Login-Effekt im B2B-Bereich.
Erklär das mal kurz für uns.
Naja, wenn ein globales Unternehmen einmal seine gesamte Kommunikation, die Workflows und sein Active Directory in dieses Microsoft-Ökosystem integriert hat,
ja,
dann sind die Wechselkosten zu einem Konkurrenten astronomisch hoch.
Klar, niemand migriert mal eben an einem verregneten Wochenende 50.000 Mitarbeiter von Teams und Outlook auf ein komplett anderes System.
Eben.
Das Risiko von so einem operativen Stillstand ist da viel zu groß.
Exakt. Und dann kommt die zweite Säule, die Intelligent Cloud. Und das ist eigentlich der wahre Motor der aktuellen Bewertung.
Mhm.
Hier sprechen wir über Azure, den SQL-Server und GitHub. Microsoft verkauft hier nicht einfach nur Speicherplatz, wie man das früher dachte.
Sondern?
Sie vermieten pure Rechenleistung, Datenbanken und mittlerweile eben auch massiv KI-Infrastruktur. Durch diese strategische Partnerschaft mit OpenAI haben sie sich da einen wirklich entscheidenden Vorteil gegenüber Amazon Web Services und der Google Cloud gesichert.
Das heißt, sie bringen quasi die KI direkt zu den Kunden.
Richtig. Sie bringen modernste Sprachmodelle direkt in die Serverräume der Fortune 500-Unternehmen.
Wahnsinn. Und die dritte Säule?
Das ist dann Personal Computing. Also Windows, die Surface-Hardware, die Xbox und auch die Suchmaschine Bing.
Mhm.
Auch wenn das vielleicht jetzt nicht der allergrößte Wachstumstreiber ist, füttert es das Ökosystem trotzdem mit extrem wertvollen Daten. Und es hält die Marke beim Endnutzer einfach präsent.
Was mich beim Lesen der Quelle aber besonders interessiert hat, ist, wie vertreiben die das alles heute?
Ja.
Weil die Zeiten, in denen man im Elektronikmarkt stand und so einen dicken Karton mit einer CD-ROM drin gekauft hat, die sind ja wirklich lange vorbei.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ist das genau der strategische Kern von diesem ganzen Nadella Turnaround.
Okay.
Der Wandel hin zum Software as a Service, kurz SaaS. Microsoft vertreibt extrem breit. Über Direktvertrieb, dann über gewaltige Volumenlizenzverträge für die Großkunden und das OEM-Geschäft.
OEM heißt, die Software ist schon drauf, wenn ich den Rechner kaufe.
Genau, vorinstalliert auf der Hardware der PC-Hersteller. Aber der absolut entscheidende Faktor, das ist das Abonnementmodell. Anstatt wie früher alle 3 Jahre auf so einen lukrativen Update-Zyklus zu hoffen, kassieren die jetzt monatlich ab.
Das sorgt natürlich für extrem vorhersehbare Einnahmen.
Absolut.
Was uns direkt zu den finanziellen Muskeln von diesem Unternehmen führt. Der Bericht zieht hier Daten über die letzten 10 Jahre heran. Und wir sehen da ein durchschnittliches Umsatzwachstum pro Aktie von 10,9% pro Jahr.
Das ist massiv.
Das allein ist schon unfassbar stark für ein so riesiges Unternehmen. Aber was noch viel mehr heraussticht, ist die EBIT-Marge von über 40%.
Mhm.
Für alle, die mit dem Akronym jetzt im Alltag nicht täglich hantieren, EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes, also der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Genau.
40% operative Marge.
Das ist also, was hier wirklich faszinierend ist, ist die ökonomische Realität hinter genau dieser Zahl. Eine Marge von 40% ist in der klassischen Industrie schlichtweg unmöglich.
Autobauer träumen von davon.
Die träumen von einem Bruchteil davon. Aber in der Softwarewelt tendieren die Grenzkosten, also die Kosten für die Herstellung von einer einzigen zusätzlichen Einheit, die tendieren fast gegen null.
Weil der Code ja schon geschrieben ist.
Genau. Ob Microsoft einen Azure-Dienst jetzt an 10 oder an 10 Millionen Kunden ausliefert, das ändert an den Entwicklungskosten des Codes überhaupt nichts.
Klar.
Dieser Skaleneffekt, gerade gepaart mit dem aktuellen Megatrend der Cloud-Adaption, der katapultiert diese Margen in völlig andere Sphären.
Da muss ich jetzt aber mal kurz kritisch nachhaken.
Gerne.
Wenn ein Unternehmen 40 Cent operativen Gewinn aus jedem einzelnen Dollar Umsatz zieht, ist das nicht eine gigantische Zielscheibe auf deren Rücken?
Wie meinst du das?
Naja, normalerweise locken solche extremen Margen doch sofort aggressive Konkurrenz an, die dann einfach den Preis unterbietet.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und die Antwort darauf findet sich in einer anderen Kennzahl des Berichts, dem ROUC.
Return on Invested Capital.
Richtig. Dieser Wert misst, wie profitabel ein Unternehmen das eingesetzte Kapital verzinst. Und bei Microsoft liegt der ROIC konstant über 10% und er steigt tendenziell sogar noch.
Okay.
Dass die Konkurrenz diese Margen eben nicht einfach so wegarbeiten kann, das liegt an dem, was Warren Buffett immer als den ökonomischen Burggraben bezeichnet, den Moat.
Und hier wird's wirklich interessant. Wie sieht dieser Burggraben bei Microsoft denn in der Praxis aus?
Er besteht eigentlich aus einer Kombination von Netzwerkeffekten und eben diesen vorhin erwähnten extrem hohen Wechselkosten.
Mhm.
Wenn fast die gesamte Geschäftswelt auf Microsoft-Formaten und Protokollen aufbaut, dann bist du als Unternehmen praktisch gezwungen, dieses System ebenfalls zu nutzen, einfach um kompatibel zu bleiben.
Ja.
Jemand, der eine billigere Textverarbeitung anbietet, hat überhaupt keine Chance, wenn die Dokumente dann beim Kundenunternehmen nicht perfekt formatiert ankommen. Und dieser Burggraben schützt diese absurden Margen.
Verstehe. Der Bericht widmet sich ja auch intensiv dem Free Cashflow und dem Buchwert pro Aktie.
Ja.
Beides steigt kontinuierlich. Und das ist ja oft genau der Moment, wo man als Anleger so ein bisschen genauer hinschauen muss.
Warum?
Na, ein Unternehmen kann ja Cash anhäufen, indem es einfach aufhört zu investieren. spart sich reich. Aber das ist bei Microsoft ja nicht der Fall, oder?
Keineswegs. Der steigende Free Cash Flow, also das Geld, das nach allen operativen Ausgaben und den ganzen notwendigen Investitionen wirklich frei im Unternehmen übrig bleibt, der ist hier das Resultat immenser operativer Effizienz.
Mhm.
Microsoft nutzt dieses Geld extrem aggressiv.
Für was?
Sie tätigen Milliardenzukäufe. Denk an LinkedIn oder Nuance Communications. Sie pumpen Unsummen in den Ausbau ihrer globalen Rechenzentren für das Azure-Wachstum.
Die Server stehen ja nicht umsonst rum.
Eben. Und sie finanzieren natürlich diese extrem teure Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Ja.
Dass der Buchwert pro Aktie trotzdem steigt, bedeutet schlichtweg, dass sie deutlich mehr reale Substanz aufbauen, als sie Kapital verbrauchen.
Lass uns dann mal kurz über die Kehrseite der Medaille sprechen. Bei all dem krassen Wachstum und den riesigen Investitionen, wie sieht es eigentlich mit der Verschuldung aus?
Der Bericht schaut sich hier die sogenannte Rate Total Debt to Free Cash Flow an. Und hier zeigt sich eigentlich die wahre Dominanz von Microsoft.
Okay, erzähl.
Im Verhältnis zu dem gigantischen Cashflow, den sie jährlich generieren, sind die Schulden marginal. Also wirklich verschwindend gering.
Echt?
Ja, sie könnten theoretisch ihre gesamten langfristigen Verbindlichkeiten aus dem laufenden Cashflow innerhalb kürzester Zeit komplett tilgen, wenn sie es denn wollten.
Das führt dann zu diesem Rating-Detail aus der Quelle, das eigentlich so der ultimative Beweis für diese Stabilität ist?
Das AAA-Rating.
Genau. Microsoft hält die Bonitätsnote AAA. Um das mal für dich einzuordnen, das ist die absolute Spitzenbewertung der großen Ratingagenturen.
Mhm.
Es gibt auf der ganzen Welt wirklich nur eine Handvoll Unternehmen, die das von sich behaupten können. Selbst die Vereinigten Staaten haben bei einigen Agenturen ja ihr AAA-Rating eingebüßt.
Das stimmt.
Microsoft gilt auf dem Papier also als kreditwürdiger als viele etablierte Industrienationen.
Und der strategische Vorteil, der sich daraus ergibt, ist enorm.
Inwiefern?
Sollte Microsoft mal externes Kapital benötigen, dann bekommen sie es zu den absolut günstigsten Konditionen des gesamten Marktes. In Phasen von hohen Zinsen, wo kleinere Tech-Unternehmen massive Probleme bekommen, ihre Innovationen zu finanzieren, da kann Microsoft seinen Wachstumskurs einfach unbeirrt und aus eigener Kraft fortsetzen.
Also, was bedeutet das jetzt alles für dich, wenn du diese Aktie in deinem Portfolio hättest?
Gute Frage.
Der ValueForge-Bericht listet hier die direkte Kapitalrückführung an die Aktionäre sehr schön auf. Wir sprechen über 19 Jahre ununterbrochener Dividendensteigerungen.
Mhm.
Die aktuelle Dividendenrendite ist mit rund 1,2% auf den allerersten Blick vielleicht nicht extrem spektakulär. Aber die Ausschüttungsquote liegt laut Quelle bei etwa 27%, beziehungsweise konkret bei 30,39% für das Jahr 2023.
Und diese Quote ist eigentlich genau der Sweet Spot für langfristige Investoren.
Warum genau?
Weil Microsoft weniger als ein Drittel seiner Gewinne ausschüttet. Das bedeutet, das Unternehmen belohnt seine Anteilseigner sehr verlässlich.
Ja.
Aber sie behalten eben fast 70% des Kapitals ein. Und das nutzen sie, um es mit diesem extrem hohen ROIC, den wir vorhin besprochen haben, wieder in diese kapitalintensiven Zukunftsmärkte zu investieren, wie eben die KI-Infrastruktur.
Und dann haben wir ja noch das zweite große Instrument in dem Bereich, die Aktienrückkäufe.
Oh ja.
Das ist so ein Mechanismus, der oft total unterschätzt wird. Stell dir vor, das Unternehmen nutzt seinen gigantischen Cashflow, um eigene Aktien an der Börse zu kaufen.
Mhm.
Und diese Aktien werden dann quasi vernichtet, also aus dem Verkehr gezogen. Stell dir vor, du hast eine Pizza.
Okay.
Und du schneidest sie in weniger, dafür aber deutlich größere Stücke. Dein Stück Pizza wird automatisch größer, ohne dass die Pizza selbst gewachsen ist.
Das ist ein tolles Bild.
Und aus der Perspektive der Kapitalallokation ist das oft deutlich effizienter als so eine Sonderdividende.
Weil man die sofort versteuern müsste.
Ganz genau. Wenn Microsoft die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert, dann verteilt sich der wachsende Unternehmensgewinn auf immer weniger Anteile.
Der Gewinn pro Aktie steigt also. Richtig. Das sogenannte EPS steigt allein durch diesen simplen mathematischen Effekt. Zudem signalisiert das Management damit dem Markt natürlich klipp und klar, hey, wir glauben, dass unser eigenes Unternehmen aktuell das beste Investment da draußen ist.
Aber wir dürfen hier jetzt nicht nur in reine Euphorie verfallen. Wir müssen es ausbalancieren.
Absolut.
Werfen wir mal einen Blick auf die Bewertungsrisiken, die der Bericht ja auch sehr deutlich aufzeigt. Das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist historisch betrachtet sehr hoch.
Ein hohes KGV ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es zeigt auf der einen Seite das immense Vertrauen des Marktes in die zukünftige Ertragskraft von Microsoft.
Ja.
Die Investoren zahlen heute schon einen erheblichen Aufschlag für Gewinne, die eigentlich erst in der Zukunft erwartet werden.
Besonders durch diese ganze Monetarisierung von KI.
Genau. Das birgt aber eben auch permanent das Risiko einer Überbewertung. Sobald sich das Wachstum auch nur in einem einzigen Quartal mal leicht abschwächt oder die Kosten für den KI-Ausbau die Margen belasten, dann ist die Fallhöhe bei so einem Multiple gewaltig.
Was uns dann nahtlos zum vierten Hauptteil von unserem Deep Dive bringt. Die konkrete Bewertung.
Mhm.
Die Analysten von ValueForge.de haben den sogenannten fairen Wert der Aktie berechnet. Stand 27. November 2024 kommen sie da auf etwa 346 US-Dollar pro Aktie.
Okay.
Und sie machen das natürlich nicht einfach so aus dem Bauch heraus. Sie nutzen ein Discounted Cashflow-Modell, ein sogenanntes DCF-Modell.
Dieses DCF-Modell ist quasi der Goldstandard der fundamentalen Aktienbewertung. Aber man muss wirklich verstehen, wie das funktioniert.
Erklär das mal ganz simpel.
Es schätzt im Grunde alle zukünftigen frei verfügbaren Cashflows ab, die ein Unternehmen jemals generieren wird. Und dann zinst es diese mit einem bestimmten Abzinsungsfaktor auf den heutigen Tag ab.
Es ist also der Versuch, den inneren wahren Wert eines Unternehmens irgendwie mathematisch greifbar zu machen.
Exakt.
Die Annahmen, die die Quelle hier jetzt trifft, die sind sehr spezifisch. Ein Gewinn pro Aktie, also das EPS, von 11,8.
Mhm.
Ein angenommenes faires KGV von 32.
Mhm.
Und eine Wachstumsannahme von 14% pro Jahr.
Ja.
Und bei diesen 14%, da bin ich beim Lesen ehrlich gesagt ein bisschen zusammengezuckt. Ein Unternehmen, das bereits über 3,5 Billionen Dollar schwer ist, soll dauerhaft um 14% wachsen?
Das ist extrem ambitioniert.
Das Gesetz der großen Zahlen macht das doch irgendwann rein physikalisch fast unmöglich, oder? Um 14% zu wachsen, müsste Microsoft jedes Jahr das Umsatzäquivalent von mehreren DAX-Konzernen komplett neu aus dem Boden stampfen.
Das ist genau der kritische Punkt bei jedem DCF-Modell. Es reagiert extrem sensibel auf die Input-Faktoren.
Ja.
Ein Wachstum von 14% bei dieser gigantischen Marktkapitalisierung setzt voraus, dass die Adaption von künstlicher Intelligenz wirklich zu einer Art industrieller Revolution führt.
Mhm.
Bei der Microsoft durch Copilot und durch Azure einen signifikanten Anteil an der weltweiten Produktivitätssteigerung direkt abschöpfen kann.
Und wenn das passiert?
Wenn das passiert, dann sind 14% denkbar. Aber wenn sich KI langsamer monetarisieren lässt, als der Markt das aktuell hofft, dann fällt so ein DCF-Kartenhaus sehr, sehr schnell in sich zusammen.
Das ist ein wirklich wichtiger Kontext. Es zeigt einfach, dass jede Modellierung am Ende immer nur so gut ist wie ihre Annahmen über die Zukunft.
Absolut.
Deshalb geben wir an dieser Stelle auch ganz transparent den Hinweis aus der Quelle direkt weiter. Die präsentierten Daten und diese Berechnungen inklusive des fairen Wertes von 346 US-Dollar, die dienen ausschließlich der Information.
Genau. Das ist absolut keine Anlageberatung.
Richtig. Wer an der Börse investiert, trägt immer das Risiko finanzieller Verluste. Bis hin zum Totalverlust. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder ganz neue Technologien können Bewertungsmodelle extrem schnell komplett obsolet machen.
Und man sollte hier auch erwähnen, dass die Autoren von ValueForge.de laut dem Bericht selbst in Microsoft, Amazon und Alphabet investiert sind.
Sehr guter Punkt. Das kann natürlich die Objektivität einer Analyse immer ein Stück weit beeinflussen.
Richtig. Wir bleiben hier strikt neutral und geben einfach nur die Fakten und Berechnungen der Quelle wieder. Wir analysieren hier nur die Architektur des Unternehmens.
Ja.
Aber die Entscheidung, ob dieses Gebäude wirklich auf einem soliden Fundament für die nächsten 10 Jahre steht, die muss jeder Investor ganz für sich allein treffen.
Damit lass uns doch noch einmal die wichtigsten Nuggets aus dieser Untersuchung für dich zusammenfassen.
Gerne.
Microsoft hat es geschafft, sich von einem reinen Softwareverkäufer zur unverzichtbaren digitalen Infrastruktur der gesamten Geschäftswelt zu wandeln.
Mhm.
Durch das Abo-Modell und die Azure Cloud sind sie zu einer hochprofitablen Cashflow-Maschine geworden, geschützt durch diesen massiven ökonomischen Burggraben aus Wechselkosten.
Und sie pumpen gerade extrem viel Kapital in KI, um sich eben diesen nächsten großen Megatrend rechtzeitig zu sichern.
Genau.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird auch klar, warum das alles so extrem relevant ist. Selbst dann, wenn du keine einzige Microsoft-Aktie in deinem Depot hast.
Wieso?
die Art und Weise, wie Microsoft heute funktioniert, die prägt das digitale Rückgrat unserer Gesellschaft.
Ja.
Von der Datenbank im Krankenhaus bis zur globalen Logistikkette von riesigen Konzernen, ein unglaublicher Großteil läuft über genau diese Server und Systeme. Die finanzielle Stabilität von Microsoft ist mittlerweile ganz eng mit der operativen Stabilität der globalen Wirtschaft verwoben.
Das ist eine gewaltige Perspektive. Ein privates Unternehmen als das unsichtbare Fundament des globalen Handels.
Und genau das führt mich zu einem Gedanken, den ich dir heute zum Abschluss einfach mal mit auf den Weg geben möchte.
Ich bin gespannt.
Wenn wir sehen, dass ein einzelnes Technologieunternehmen eine AAA-Bonitätsnote besitzt, die jene von vielen Staaten übertrifft.
Ja.
Wenn wir sehen, dass dieses Unternehmen durch seine Cloud-Infrastruktur und diese rasant wachsenden KI-Modelle praktisch das Nervensystem der modernen Wirtschaft kontrolliert und dabei Cash-Reserven anhäuft, von denen Finanzminister eigentlich nur träumen können.
Mhm.
Stehen wir dann vielleicht an einem historischen Wendepunkt, an dem solche Tech-Giganten finanziell und strukturell mächtiger, agiler und stabiler sind als so mancher Nationalstaat?
Wow.
Und falls das wirklich so ist, was bedeutet das dann eigentlich für die zukünftige Regulierung und vor allem für die demokratische Kontrolle unserer zunehmend digitalen Welt?
Das ist wirklich ein starker Gedanke, über den man definitiv länger nachdenken muss.
Finde ich auch.
Das ist eine geopolitische Dimension, die weit, weit über so Dinge wie ein KGV oder Dividendenrenditen hinausgeht.
Absolut.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse der Microsoft Corporation angekommen. Ich hoffe, du konntest neue Zusammenhänge entdecken und verstehst nun die strategischen Zahnräder hinter dieser gigantischen Billionenbewertung.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Danke, dass du bei dieser Untersuchung dabei warst. Bleib neugierig, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal hier bei unserem Deep Dive.